weil momentan wird alles vermischt und die Qualität ist sehr niedrig. Es gibt keine Möglichkeiten, die Produkte, die wir jetzt, Fast Fashion Produkte, die wir jetzt im Umlauf haben, also wieder zu nutzen, oft zu reparieren ist nicht möglich. Sie abzucyceln ist auch nicht möglich, weil wer will ein abgesaltetes T-Shirt, der komplett gepilt ist, weil aus verschiedene gepilten T-Shirts bestehen, also oder Pullis oder so weiter und so fort. Das ist alles so schlechte Qualität, kann nicht weiter verarbeitet werden.
Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten oder Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen. Also wenn meine Hose früher ein Loch hatte, hat meine Mutter einfach einen Flicken drüber genäht und die Hose war wieder fast wie neu. Manchmal sah es cool aus und manchmal war es auch ein wenig peinlich. Meine heutige Interviewpartnerin Ariana Nicoletti hat den Again Guide für Berlin mitentwickelt und umgesetzt. Diese Plattform gibt EndverbraucherInnen die Möglichkeit, getragene Kleidung, die aus irgendwelchen Gründen vielleicht zu klein, aber auch kaputt oder es gefällt einem nicht mehr, sozusagen ein zweites Leben zu schenken und somit wieder in den textilen Kreislauf zurückgeführt wird. Man kann etwas reparieren lassen, etwas upcyclen oder auch spenden. Die Plattform bietet so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Schau doch mal rein und lass dich von dieser Folge inspirieren. Hallo Ariana, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein.
Hallo Sabine, danke für die Einladung.
Wie immer sehr, sehr gerne. Und am besten erzählst du erstmal, wer du bist, was du so machst und stellst dich mal vor.
Ja, super mache ich. Ich bin Ariana, ich bin gebürtige Italienerin, aber wohne schon seit 12 Jahren in Berlin, also in Deutschland, aber immer in Berlin. Was auch manchmal nicht als Deutschland betrachtet wird. Das ist eine sehr multikulturelle Stadt, wie du weißt. Und ich habe hier in den letzten 12 Jahren im Bereich nachhaltige Mode und Kreislaufwirtschaft gearbeitet, viele Projekte initiiert, mitinitiiert. Ich bin Modedesignerin eigentlich, habe ich aber wenig Modedesign gemacht. Ich habe sehr viel mit Upcycling zu tun gehabt, selber ein Laden und ein Modebrand für circa 7 Jahren mit einem Team mitgeleitet. Und dann habe ich die Green Fashion Tours gegründet in 2017. Das sind Touren und Bildungsprogramme, die wir jetzt in 4 deutschen Städten anbieten. Das mache ich immer noch und neben Green Fashion Tours bin ich bei Circula Berlin, Circula Textiles Lead, also koordiniere ein Team, den sich mit Kreislaufwirtschaftsprojekte und Recherchen in Berlin sich beschäftigt. Und nebenbei bin ich auch noch Textilauditorin für Deutschland und Italien und bin bei Closed Loop Fashion Beraterin. Wir machen vor allem da, also ich berate Produktion, Textil, Produktionsstätten in Südostasien.
Das ist ein ziemlich volles Programm, was du da wirklich hast. Und ich habe mir heute rausgesucht den Again Guide. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, worüber ich mit dir gerne reden möchte, weil ich das ganz, ganz spannend finde. Und ich glaube, es ist auch aktuell exklusiv in Berlin irgendwie. Also ich kenne es noch nicht aus Hamburg oder aus irgendwelchen anderen Städten. Und deswegen würde ich dich erstmal bitten, einmal so ein bisschen über den Again Guide zu erzählen oder zu sagen, wie seid ihr darauf gekommen und woraus ist der entstanden?
Ja, gerne. Also der Again Guide, es gibt keinen falschen Weg, das zu zu sagen, vorzulesen, weil genau, es ist ein Wortespiel. Es kann ein Again oder Again, Also das kann man selber entscheiden, wie man das verstehen möchte. Das ist eine Plattform, die wir über Circular Berlin aufgebaut haben. Das ist eigentlich ein Kooperationsprojekt zwischen Circular Berlin und Lupluk, was ein Startup in Berlin ist. Wir haben beiden einen Wettbewerb 2020 gewonnen vom Senat, vom Umweltsenat hier in Berlin. Dieser Wettbewerb hieß Gibstoff und das ging wirklich um neue Modelle für Kreislaufwirtschaft im Textilbereich in Berlin. Und wir haben uns beiden mit einer sehr ähnlichen Idee beworben. Wir haben den ersten, zweiten Platz geschafft und wir haben dann auch die Möglichkeit gehabt, dieses Projekt direkt vom Umweltsenat finanziert zu bekommen. Das war super. Dahinter war auch die Frage, dass wir zusammenarbeiten. Das fand ich auch mega, dass so eine Senatsverwaltung so diese Kooperation als grundlegende Wert gesehen hat, um uns auch zu finanzieren dann für den Erfolg auch von diesem Projekt. Das war sehr schön und genau, denn Again Guide ist eigentlich eine Plattform für Berlinerinnen und Berliner, um das Leben von ihrer gebrauchten Kleidung zu verlängern. Das besteht aus zwei Tools momentan, also seine Webseite ganz normal, mit einem Mapping von den ganzen Anlaufstellen für Repairing, Upcycling, Kleiderspenden, Kleiderannahmen und so weiter und so fort, um zu wissen, wo diese ganzen Läden und kleine Businesses, Unternehmen sind. Diese Mapping hat ein Filtersystem, also man kann ganz schnell auch zwischen verschiedenen Optionen auswählen, also erstmal, welche Dienstleistungen braucht man, aber auch in welchem Bezirk sollen diese sein. Kann man auch einfach so in den eigenen Postleitzahl eingeben und dann filtriert praktisch die Map schon die Optionen. Das ist die Basis für unseren Guide, was das zweite Tool ist von der Plattform. Diesen Guide ist praktisch wirklich eine Begleitung für personalisierten Optionen. Das ist eine dynamischen Fragebogen. Da werden Fragen gestellt über die gebrauchte Kleidung, die man hat und nicht mehr tragen möchte oder kann. Da werden so Fragen gestellt wie zum Beispiel, was man hat, von welchem Brand, Art von Brand, in welche Mengen, was ist die Qualität von den Sachen, was ist das Problem, wo sind die Probleme von diesen Kleidungsstücken? Haben sie ein Loch, sind sie zerrissen, sind Stains da oder genau, oder passt es einfach nicht mehr, ist zu klein, zu groß, also das wird alles abgefragt. Und dann fragen wir aber auch, was möchtest du damit machen? Möchtest du die Kleidung spenden? Möchtest du den upcyclen, recyceln, reparieren lassen und so weiter und so fort? Und am Ende von diesen Fragen werden vom programmierten Tool einfach die personalisierten Optionen visualisiert und die werden auf diese Map visualisiert und dann hat man wirklich ein bisschen die Motivation, wirklich jetzt loszulegen und zu reparieren, zu upcyclen, zum Spenden, Annahmen zu gehen. Und wir natürlich haben auch noch eine Datenbank dahinter gelegt, damit wir alle diese Daten auch sammeln können und dann diese auswerten können. Das ist sehr spannend. Wir haben schon über 500 Users, die unsere Guide verwendet haben in Berlin. Und das ist sehr interessant zu sehen, was sie da eingeben. Natürlich eine richtige Auswertung haben wir noch nicht gemacht, werden wir aber bald machen und kann ich aber auch schon ein paar Daten geben, zum Beispiel, dass viele Leute, die ihre Kleidung, also benutzte Kleidung oder vielleicht neuwertige Kleidung weitergeben wollen, weil das nicht mehr passt. Das ist die meisten angeklickt Antwort, das passt nicht mehr. Und sehr interessant, die meisten möchten auch die Kleidung upcyclen. Also das ist, ich dachte, oh, das werden alle bestimmt Spenden anklicken, weil das ist, ne, gefühlt, was wir alle tun, wenn wir, ne, Kleidung haben, die wir nicht mehr tragen möchten. Wir spenden die Kleidung in Deutschland zumindest. Und das war sehr überraschend für mich zu sehen, wie viele doch Upcycling anklicken.
Es ist auch der einfachste Weg eigentlich, ne, zu spenden. Denn, okay, dann ist es bei dir aus dem Raum, aus dem Kleiderschrank irgendwie, und beim Upcycling muss man sich dann noch ein bisschen beschäftigen. Aber das ist natürlich schön, dass die Leute so reagieren. Dann ist das ja eigentlich einmal eine B2B und einmal eine B2C-Plattform, könnte man ja fast sagen. Also bei euch können sich ja Leute auch oder Unternehmen melden, die halt was anbieten, eine Dienstleistung anbieten, und auf der anderen Seite melden sich dann bei euch die Kunden oder gehen auf die Plattform und können dann schauen, okay, was kann ich mit den unterschiedlichen Dienstleistern anbieten? Und ihr nennt ja die Dienstleister auch so liebevoll Textilretter. Das finde ich ja auch ganz niedlich, den Begriff. Ja. Das stimmt ja auch einfach. Genau, ein Textil nicht einfach nur wegschmeißen, sondern irgendwie schauen, okay, welche Option habe ich damit dann einfach, ohne auch, vielleicht irgendwas Neues kaufen zu müssen, sondern dieses Textil dann vielleicht einfach noch länger tragen zu können. Ne?
Ja, das ist in erster Linie wirklich eine B2C-Plattform. Das ist wirklich für Citizens gemacht. Und wir möchten auch das weiterentwickeln als Kampagnenseite. Ne? Das sollte wirklich die Kampagnenseite für die Stadt Berlin, um diesen Denken, Transformation den Leuten zu bringen in diese Stadt. Das ist natürlich etwas, was fehlt, Aufklärung. Aber auf der anderen Seite, wie du sagst, ist es auch ein bisschen B2B, weil wir dann diese ganzen Stakeholders angesprochen haben. Die können sich tatsächlich auch selbstständig anmelden und registrieren. Wir machen so jede 2-3 Wochen so eine Validierung von den Daten, die eingekommen sind. Aber es gibt so ein Form auf der Seite, und die Textilretterinnen können sich einfach so da selbstständig anmelden dafür. Und ja, das ist voll spannend zu sehen. Wir haben über 700 Änderungsschneidereien in der Stadt. Eigentlich viel mehr, aber 700 konnten wir validieren und so im besten Gewissen auch darstellen auf der Plattform. Wir haben über 50 Upcycling-Designer oder Upcycling-Dienstleistungen, über 300 Schustereien. Also es gibt wirklich unglaublich viele Möglichkeiten, um ihre Kleidung, geliebte Kleidung, länger am Leben zu halten und auch um was Neues zu lernen. Also die Workshop-Anbieter sind wirklich viele in dieser Stadt, und das ist die Zeit auch für Konsumenten, sich ein bisschen so umzuschauen und selber auch wieder zu lernen, wie sie reparieren können und so weiter und so fort. Und das sollte auch die Plattform, sie sollte Visibilität geben für diese, ja, Geschäftsmodellen, Businesses und auch Menschen, die halt noch die Skills haben, um unsere Sachen zu reparieren. Aber auf der anderen Sachen sollte eine Anregung sein für Bürgerinnen und Bürger, um mehr zu lernen, was sind die Möglichkeiten, was kann man lernen, was kann man machen, welche Business kann ich jetzt auch unterstützen durch die Dienstleistung, die sie anbieten.
Das wäre nämlich auch noch meine Frage gewesen bezüglich Workshops oder, also ihr bietet zum einen halt externe Dienstleister an, die Workshops machen. Habt ihr aber auch noch sowas wie kleine Tutorials irgendwie auf der Plattform, die dann irgendwie nur kurz zeigen, keine Ahnung, wie man einen kleinen Knopf annäht oder irgendwie, also so einfache Sachen einfach, wo ihr sagt, okay, dafür braucht ihr niemanden buchen oder irgendwo was hinbringen, das könnt ihr auch schnell mal selber machen.
Ja, das haben wir noch nicht, aber ist auch ist abgefragt. Also die letzte Frage von unserem Guide ist auch, was möchtest du in die Zukunft auf unserer Plattform sehen? Welche Service oder Tool bräuchtest du? Und das ist schon ein bisschen ausgewertet. Diese Daten haben wir schon gesehen, dass viele möchten Tutorials haben, viele möchten CO2-Kalkulationstools haben. Also das ist auch interessant, weil natürlich, das ist immer mehr Thema. Die Leute verstehen immer mehr, was Klimaneutralität bedeutet, was und möchten das auch anwenden an ihrem eigenen Konsumverhalten. Und das ist schon interessant. Also wir werden auf jeden Fall neue Tools entwickeln und wir wollen viel mehr auch Kommunikation in der Stadt machen. Das ist etwas, was wir gemerkt haben, ohne Marketing und ohne Marketingbudget, was in der Marketing steckt, kann man ja alle möglichen Plattformen und Kampagnen und Ideen entwickeln. Am Ende kommt es nicht an Menschen an. Und das möchten wir auf jeden Fall berücksichtigen bei nächsten Forderungsphasen. Und wir sind jetzt im Gespräch mit dem Senat, wie können wir weiter gefordert werden. Die Plattform ist auch, das habe ich noch nicht erzählt, aber auch vielleicht wichtig für andere Städte. Das ist als Open-Source-Plattform aufgebaut worden. Das bedeutet, dass wir beide Code und Design Open-Source kreiert haben, so dass andere Städte und andere Organisationen einfach diesen Code replizieren können und viel, viel schneller ihre eigene Agenda Guide aufbauen können. Das ist auch, was immer grundlegende Arbeit bei Circular Berlin ist, dass alles, was wir mit den öffentlichen Geldern kreieren, auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Weil das war natürlich viel Arbeit, das muss auch nicht nochmal sein für andere.
Da hast du tatsächlich jetzt schon fast zwei Fragen mir vorweggenommen. Ich würde einmal nochmal auf eine andere zurückkommen, und zwar auf den Impact, weil das finde ich halt auch super interessant. Du sagtest schon, ihr arbeitet an einem Tool, aber vielleicht kannst du so einfach schon mal für die ZuhörerInnen halt sagen, was für einen Impact sie damit leisten würden, wenn sie halt den Again Guide nutzen würden und ihr Lieblings-T-Shirt zum Beispiel reparieren lassen und nicht irgendwie spenden oder wegschmeißen.
Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen oder in Zahlen zum Beispiel.
Genau, nicht in Zahlen unbedingt, aber einfach so.
Aber genau, das ist eigentlich das länger Nutzung von unserer Kleidung ist die erste Option, die wir gerade haben, die beste Option, um auch die CO2-Emissionen und die Ressourcennutzung von unseren Kleidungsstücken zu verringern. Das ist auch, es gibt so Estimations, ne? Immer so, wenn man, es gibt einen Daten, es steht auch auf unserer Webseite, wenn wir 9 Monate länger unsere Sachen tragen würden, wurden schon die ganzen Emissionen, Wasserverbrauch und Energieverbrauch und alles von 20-30% sinken. Das ist schon enorm. Also ich wünsche mir wirklich eine Stadt und ein Stadtleben, wo die Menschen eine Game Guide nutzen, um nicht nur Sachen zu reparieren und länger zu behalten und länger zu lieben, aber um auch Sachen wirklich in den Kreislauf wieder reinzugeben. Also weiterzugeben, weiter zu verkaufen, Familienangehörigen, Freunden weiterzugeben. Das passiert auch sehr oft nicht. Das ist bei Kinderkleidung in Deutschland ganz normal, Kinderkleidung weiterzugeben. Aber Erwachsenenkleidung, dadurch, dass die Qualität so niedrig ist, wird am meisten nicht unter Freunden und Familien weitergegeben. Und das ist auch ein bisschen, was wir da ändern wollen. Also es gibt viele Möglichkeiten, um an Swapping-Partys teilzunehmen. Und es gibt viele Möglichkeiten, eigentlich kostenlos deinen Kleiderschrank aufzupimpen. Aber du brauchst Sachen, die gut, qualitativ gut sind. Das kann man nicht mit Fast Fashion machen. Ne? Das, genau. Bei vielen Swapping-Partys werden auch keine Fast Fashion-Kleidungsstücken akzeptiert. Und ich habe selber in einem Secondhand-Laden für ein paar Jahre gearbeitet und da haben die Kunden gesagt, wir kaufen kein H&M an, weil es war jetzt H&M, aber es könnte zu jeder andere Fast-Fashion-Brand Retailer so angepasst werden. diesen Satz, weil ich weiß, nach 2, 3 Wäsche werden mir die Sachen nicht mehr passen und sind, na, die verlieren ihren Form, sie pillen und ich werde nicht mal 2 Euro ausgeben dafür. Also da in diesen Secondhand-Laden, und das war kein besonderer Laden, sind wirklich Menschen gekommen, um hochqualitativen Sachen für niedrigeren Preisen zu kaufen. Und das ist wirklich so, ne? Dass wir wollen keinen Secondhand Fast Fashion kaufen. Das ist ja.
Das ist eigentlich wirklich der Schlüssel für ein kreislauffähiges, nachhaltiges Textil, dass die Qualität erstmal einfach schon mal stimmt, damit es wirklich weiterhin in den Kreislauf gehen kann. Und wenn ich dich jetzt auch so ein bisschen richtig verstehe, dann ist eigentlich auch das, was heißt das Gute, aber das Richtige oder das bessere kreislauffähige Textil, das, was eh auch schon jetzt vorhanden ist, vielleicht über mehrere Jahre, über mehrere Saisons und immer wieder in irgendeiner anderen Form und Weise halt verwendet wird. Gar nicht unbedingt jetzt ein neues Textil, was jetzt auf Basis von kreislauffähigen Aspekten vielleicht produziert wird, Richtung Cradle to Cradle zum Beispiel, hatten wir jetzt auch schon in einer anderen Folge. Weil man dadurch natürlich dann wieder eine Produktion anfangen würde, wieder etwas Neues produziert. Und wir haben ja einfach schon so viele Sachen. Also, okay, also wenn man jetzt was Neues produziert, dann auf jeden Fall auf kreislauffähiger Basis, aber vielleicht auch in einem gewissen Maß und nicht wieder so eine Überproduktion halt veranstalten. Aber grundsätzlich sollte man sich vielleicht auch erstmal mit dem beschäftigen, was man halt einfach schon vorliegen hat und schaut, wie man damit umgehen kann.
Ja, das ist echt viel, ne? Wenn wir jetzt an diese ganzen Bilder aus den an der Wüste in Chile und Ghana und Kenia, wenn wirklich, ne, da visualisieren, was wir für eine Vermüllung schon verursacht haben über die letzten Jahrzehnten, dann ist es klar, glaube ich, für alle, dass wir viel zu viel schon haben, dass es einfach nur die Kreisläufe da, also das System funktioniert nicht so, dass wir diese ganzen Sachen wieder auffangen können. Aber es gibt keine Kreislaufwirtschaft ohne Reduzierung von Produktionsvolumen und ohne Reduzierung von Konsumvolumen. Das ist leider, es wird sehr viel von Greenwashing anders erzählt und es wird viel von der Industrie ja, so highlighted, der Mangel von Textilrecycling und Technologie, Recyclingtechnologien, das ist aber nicht, wohin wir uns bewegen sollten als Modeindustrie. Ich finde die Modeindustrie sehr inspirierend und ich finde, wir sollten weiter Mode produzieren, aber anders natürlich. Und ich gebe sehr oft an Modestudenten Lectures und Vorträge und sage immer, also das ist dieser Mythos, dass es praktisch das Problem ist, dass wir keine Recyclingindustrie haben, bringt uns nicht weiter. Wir sollten wirklich schauen, dass als Designer wir unsere Kunden mitnehmen, mitdenken, analysieren, wie sie die Sachen nutzen, wie sie die kaufen, wie sie die nutzen, wie sie reparieren, vielleicht auch die Produkte und die Produktlinien müssen sich erweitern, es muss ein Umdenken auch an diese Design, Produktdesign und Strategie und Produktentwicklung geben. Und nicht nur über die Materialien, es ist nicht nur, dass die Materialien recyclingsfähig sein sollten oder aus recycelten Fasern, sondern wirklich, ja, was müssen wir noch produzieren, sodass die Sachen reparierbar sind, dass sie weitergegeben werden können, dass sie transparent, dass die Geschichte von Kleidungsstücken auch transparent dargestellt wird. Und das ist alles ein Teil von Produktentwicklung. Aber natürlich sollten die Businessmodelle sich auch verändern.
Du hast jetzt schon einige Vorschläge oder einige Tipps wirklich für Unternehmen ja schon aufgelistet. Wenn die jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt auch mal anfangen damit, kreislauffähige Produkte, kreislauffähige Textilien in unser ja, weiß ich gar nicht, Sortiment oder muss es dann wirklich einheitlich sein, dass das komplette Sortiment umgestellt wird oder kann man nur einen Teil umstellen? Was würdest du einem Unternehmen denn raten? Also von deinen ganzen Tipps, die du jetzt eben schon hattest, womit muss ein Unternehmen wirklich anfangen, damit es da auch sinnvoll weiter vorangehen kann? Weil es bringt ja auch nicht einfach dann nur zu sagen, ach, okay, dann stellen wir jetzt mal für das Produkt jetzt mal schnell die Qualität einfach um, ja und da, also immer nur so ein bisschen an irgendwelchen Ecken. Also es muss ja auch irgendwie eine Strategie haben, um da sinnvoll weiterarbeiten zu können. Wo würdest du sagen, was macht Sinn, womit man anfangen könnte in einem Unternehmen?
Also der Anfang bei einem Fashion Brand ist auf jeden Fall an Designphase. Also das ist natürlich extrem wichtig, dass Unternehmen werden nicht von heute bis morgen ihre Businessmodelle ändern und umkrempeln. Das ist ein langer Prozess, ist ein Transformationsprozess und das muss auch zusammen mit der Politik stattfinden, mit den Konsumentenaufklärung und so weiter und so fort stattfinden. Daher ist mein Hinweis an Design ja, klar zu haben, für welche Kreislauf wollen Sie designen. Ist es für den Biological Cycle? Wollen wir mit unseren Produkten eigentlich was gut tun an unserem Planeten? Vielleicht auch Regenerative Agriculture wäre so ein Thema da. Und wie können ja, Produkte so hergestellt, dass sie so safely zurück zu Natur, zu unserer Natur kommen, wieder gegeben werden können und auch so ja, einen positiven Impact haben können. Wenn das nicht möglich ist, also das wäre natürlich für mich immer an erster Stelle, ja, das zu denken, okay, wir müssen innerhalb von unseren natürlichen Boundaries, planetarischen Boundaries arbeiten, also Produktion reduzieren, umstellen zu natürlichen Fasern. Schauen, welche natürlichen Fasern können auch so durch Regenerative Agriculture angebaut werden. Schauen, wie wir vielleicht auch Indigenous Communities dabei helfen können, unterstützen können, und so weiter und so fort. Aber dann natürlich haben wir auch den Technical Cycle, all diese Produkte wie die Performance Textilien, wie so komplizierteren Produkte wie Schuhen und so weiter und so fort, die nicht komplett momentan aus natürlichen Materialien hergestellt werden können. Und da ist es natürlich auch wieder so ein Tick komplexer für Designer, zu schauen, okay, na, wie kann ich so designen, dass diese Materialien, Produkte für den Technical Cycle so lang wie möglich verwendet werden können, dass sie auf jeden Fall repariert werden können, was am meisten nicht der Fall ist, dass sie kein Mikroplastik generieren. Also es ist komplizierter auf jeden Fall, dass die Komponenten am Ende auseinandergesetzt werden können, also Design for, ne, for Reparability, for Durability und so weiter und so fort. Und natürlich auch, dass am Ende eine Transparenz gibt, dass es ermöglicht, dass die Materialien auch recycelt werden können. Aber es gibt immer noch keine funktionierende, skalierbare Recyclingindustrie für synthetischen Fasern. Das muss man ganz klar im Kopf haben. Also es gibt es immer noch nicht. Also wir brauchen andere Arten von Lösungen momentan für den End of Life von diesen Technical Materials. Das ist nicht einfach, aber ich glaube, ja, diese Kompetenzen, diese Skills brauchen wir in den Designers. Sie müssen lernen, wie sie out of the box denken. Aber der erste Schritt ist auf jeden Fall, sich für einen Cycle zu entscheiden. Weil momentan wird alles vermischt und die Qualität ist sehr niedrig. Es gibt keine Möglichkeiten, die Produkte, die wir jetzt, Fast Fashion-Produkte, die wir jetzt im Umlauf haben, also wieder zu nutzen. Oft zu reparieren ist nicht möglich. Sie abzucyceln ist auch nicht möglich, weil wer will ein abgesaltetes T-Shirt, der komplett gepilzt ist, weil aus verschiedenen gepilzten T-Shirts besteht, also oder Pullis oder so weiter und so fort. Das ist alles so schlechte Qualität, kann nicht weiter verarbeitet werden. Und schlechte Qualität wird auch nicht recycelt. Wir haben eine wunderbare Recyclingindustrie in dem Mechanical Recycling für Wolle, für Baumwolle. Die funktioniert schon sehr gut. Es ist schon skaliert im Markt und wird jetzt auch, also wächst jetzt gerade, wird auch darin investiert. Aber auch diese Industrie braucht auch qualitative Materialien, um dann Produkte zu entwickeln, zu generieren, wieder zu generieren, die dann auch tragbar sind, Textilien, die tragbar sind, die schön aussehen, die wiederum auch eine bestimmte Qualität haben. Ja.
Und die Unternehmen müssen was tun, ne? Wenn man jetzt auch halt sieht, dass die Textilstrategie zu 2030 von der EU-Kommission halt vorgelegt wird, sind ja einige Anforderungen schon beschrieben worden. Es ist halt noch keine gesetzliche Anforderung, aber ich denke, früher oder später werden wir da halt auch hinkommen. Und wenn dann jetzt die Unternehmen schon mal Zeit haben, darüber nachzudenken, ist es ja umso besser, um sich da auch darauf vorzubereiten. Ich würde dich jetzt aber gerade nochmal bitten, Ariana, eben hast du nochmal den Begriff Recycling reingebracht. Vorhin hattest du gesagt, bei dem Again Guide haben ganz viele angeklickt, dass sie Upcycling machen möchten. Könntest du da nochmal bitte das kurz definieren, Upcycling, Recycling, wo da der kleine, aber feine Unterschied dann doch irgendwie drin steckt?
Ja, gerne. Also Upcycling ist immer ein Upgraden, also eine Verbesserung von Materialien durch das Designprozess. Also es muss immer so ein kreatives Designprozess geben, damit ein Upcycling auch passiert, stattfindet. Recycling bezieht sich auf die Recyclingindustrie, was am meisten Downcycling ist. Das bedeutet, dass die Qualität der Materialien wird noch downgraded. Das kommt alles natürlich vom Englischen. Also Materialien, die früher Textilien waren für Bekleidung, werden zerschnitten zum Waschlappen, zum Putzlappen oder auch zu Füllungsmaterialien oder werden so geschreddert zu Fasern für Non-Woven-Materialien, die dann für Insulation und die Bauindustrie oder für die Automotive-Industrie verwendet werden. Das ist das Downcycle. Also wir können nicht die Qualität erhalten, dass die Qualität wird downgraded sozusagen. und dann gibt's Fiber-to-Fiber-Recycling. Fiber-to-Fiber-Recycling ist praktisch Textil-zu-Textil-Recycling. Wenn wir es schaffen, durch Mechanical Recycling oder Chemical Recycling oder Mechanical Thermal Recycling zu einem bestimmten Faser-Material-Zusammensetzung genau die gleiche Faser zu produzieren. Aber es gibt immer so einen Transformationsprozess. Das kann auch wiederum so Shredden sein oder das kann natürlich das Schmelzen bei synthetischen Fasern. Genau, auch das Recycling ist energieintensiv. Es ist nicht, dass wir keine Ressourcen nutzen, um das zu recyceln. Das muss man auch im Hinterkopf behalten.
Das stimmt. Aber trotzdem gute Erklärung. Ich finde das mit dem Upgrading beim Upcycling, das ist eine ganz schöne Eselsbrücke, die man sich da durchbauen kann irgendwie, weil es ist immer, es wird so schnell mit den Begrifflichkeiten oder rumhantiert und gespielt und benannt und ich glaube, da herrscht manchmal einfach noch so ein bisschen Verwirrung, was ist da jetzt genau der Unterschied, ne? Jetzt komme ich nochmal zum Thema, was wir vorhin auch schon mal hatten, als du erzählt hattest, nämlich, dass ihr einen Open-Source-Code hinterlegt habt, damit andere Städte halt das Gleiche umsetzen können. Weißt du denn schon, ob es irgendwelche Pläne gibt in anderen Städten schon, das Modell jetzt auch zu übernehmen?
Also es gibt noch keine Pläne, keine konkreten Pläne. Wir werden immer wieder angefragt, aber ja, natürlich bedeutet das auch viel Arbeit. Also wir wurden von verschiedenen Unis, aber auch Organisationen und Brands angefragt, auch in Hamburg. aber ja, natürlich, dann mussten auch andere Fördergelder gefunden werden, lokal, um die Arbeiten der Recherche. Ne? Die Recherche ist das größte Teil, eigentlich noch größer als die ganze Programmierung und Design, UX-Design und so weiter und so fort. Das ist natürlich die Recherche. Wir haben ungefähr 6 Monate recherchiert und dann auch gleichzeitig versucht, die Kontakte zu validieren. Viele von diesen Reparaturläden, Schuster, Schuhmacher, sie sind gar nicht online. Sie haben teilweise keine E-Mail-Adressen, also kann man sehr schwer erreichen. Und in vielen Fällen haben wir natürlich versucht, alle anzurufen auch, was nicht so erfolgreich war natürlich, weil viele haben auch kein Deutsch gesprochen oder kein Englisch. Und es war diese Sprachbarriere auch. Also sehr hoch, und am Ende haben wir Flyers in 8 verschiedenen Sprachen durch den Senat geschickt, also per Post, so richtig. Und das hat auch was gebracht, aber in vielen Fällen war sehr schwierig, diese kleinen Unternehmen, die sind mini, manchmal haben sie nur einen Mitarbeiter oder zwei oder keinen Mitarbeiter, es ist nur ein Einzelunternehmen mit einer Person, die den ganzen Tag da sitzt und näht und keinen Kopf hat für Digitalisieren. Und das ist es auch etwas, was was mir klar geworden durch diese Arbeit, wie undigitalisiert diese Konzepte sind und wie wichtig es ist, dass wir sie mitnehmen in diese Wandel. Ansonsten werden sie auch verschwinden, weil bald werden die ganzen E-Commerce, Zalando macht das schon mit den Care and Repair, andere Brands wie Patagonia und so machen das auch, Uniqlo fängt jetzt an, also die Brands und die Retailers fangen jetzt an, Reparaturdienstleistungen anzubieten und nicht alle machen das mit den lokalen Partnern. Es gibt auch, Zalando zum Beispiel macht das mit ein paar lokalen Partnern, aber die sind schon viel größere Unternehmen, die mehrere Filialen haben, die natürlich auch viel digitalisierter arbeiten als kleine Unternehmen, die vielleicht kein Deutsch richtig sprechen oder wenig und die voll die Schwierigkeiten haben, auch einfach so eine E-Mail-Adresse zu verwalten, weil sie keine Zeit dafür haben und es ist auch kein Geld da. Da müssen wir auch darüber nachdenken, dass als Konsumenten und Fast-Fashion-Konsumenten meistens, wir möchten nicht den realen Preis zahlen für Reparaturen, für Upcycling, für alles, für Schuhreparaturen, sehr oft sind wir auch erstaunt, wenn wir zu einem Secondhand-Laden gehen und unsere benutzten Sachen anbieten, wenn im Secondhand-Laden wird gesagt, okay, ich kann dir dafür 2, 5, 6 Euro geben, dann sind die Leute sofort so, nee, das ist zu wenig, der Wert ist viel größer und so. Also wir haben wenig Gefühl als Konsumenten, was Qualität ist und was, wie ein Kleidungsstück genäht wird, wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel alles, was reinfließt, wie viele Skills auch. Und wir wollen diesen Preis nicht bezahlen dafür, weil wir einfach nicht mehr daran gewöhnt sind, Geld auszugeben für Mode. Und diese kleinen Betrieben, die sind natürlich total squeezed in diesem Markt. Na, die haben mega viel Arbeit, die sie annehmen, um zu überleben überhaupt. Aber das ist so schlecht bezahlt, dass sie auch natürlich dann sehr schlecht bezahlt werden. Und noch das Risiko ist, dass sie verschwinden, weil die großen Players sie praktisch auf dem Markt aufessen mit ihren neuen Circular Strategies.
Ja, das ist auch noch ein ganz, ganz spannender Input irgendwie, finde ich. Da habe ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass die natürlich teilweise wirklich noch gar nicht irgendwie digital vernetzt angeschlossen sind und wirklich noch so ein bisschen oldschool-mäßig dann unterwegs sind. Und da hast du absolut recht, dass man die natürlich auf erst recht mitnehmen muss und irgendwie mit einbinden muss. Und genau, das andere, das mit dem Preis, das ist auch ein ewiges Thema, finde ich. Das zum einen, denke ich, haben wir es selber teilweise oder die Unternehmen teilweise auch verbockt, dass die KonsumentInnen halt verwöhnt worden sind durch die billigen Preise. Das will ja keiner mehr zahlen, aber genau, diese Wertschätzung, dass man halt auch versteht, was steckt da drin, nicht nur Arbeitskraft, Maschinenkraft, Zutaten in so einem Kleidungsstück. Das ist, glaube ich, auch nochmal wieder so eine ganz immens große Aufklärungsarbeit, die man immer wieder leisten muss, einfach. Ne?
Ja, ja, stimmt. Absolut. Ja,
ja, waren super spannend. Ich bin mal gespannt. Ich werde das beobachten auch, ob das in Hamburg demnächst mal irgendwie schon mal Fahrt aufnimmt. Ariane, ich habe jetzt dann auch schon tatsächlich so meine letzte Frage an dich. Generell einfach, was hast du für Pläne für die Zukunft? Was wünschst du dir vielleicht auch oder was hast du vielleicht auch schon gerade so in der Schublade liegen, an das du arbeitest oder an dem du arbeitest? Und vielleicht kannst du da nur mal so ein bisschen was teilen mit uns.
Ja, gerne. Vor allem bei Circular Berlin haben wir uns sehr viele Ziele gesetzt. Wir arbeiten an verschiedene Pilotprojekte und Studien für die Stadt Berlin. Berlin hat ja auch selber ziemlich starke Ziele sich vorgesetzt. Das ist auf einer Seite soll Berlin eine Zero Waste Stadt bis 2030 werden. Das sind nur ein paar Jahren noch. Und dann natürlich wollen wir auch, wie alle anderen, hoffentlich bis 2050 klimaneutral werden. Und diese Stadt und die Regierung der Stadt hat jetzt auch sehr viel Gelder dafür eingeplant, was uns natürlich auch wiederum die Möglichkeit gibt, mit neuen Konzepten zu experimentieren und zu auszuprobieren, neue Netzwerke aufzubauen, vielleicht auch eine Art Zero Waste Framework für diese Stadt. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten 3, 4, 5 Jahren, also auf jeden Fall bis 2030, es schaffen, so Modellen aufzubauen und so sie auszuprobieren, dass die wirklich funktionieren, das repliziert werden können in alle anderen Städten aus allen Größen. Das ist auf jeden Fall, was wir vorhaben. Ich rede immer nur über den Textilbereich, aber es gibt anderen Bereichen, die genau so wichtig, wenn nicht wichtiger, so wie den Bausektor, das ist immens, oder Mobility und was passiert mit auch Züge und Busse und was sie am End of Life sind. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedlichen Materialien, die wir nicht vor Augen haben, die als Resten die ganze Zeit als Abfall praktisch generiert werden von einer Stadt. Es ist nicht nur die Produktion, sondern auch wirklich, ne, was kann man mit diesen Materialien machen? Und wir haben sehr viele Projekte auf der Pipeline und genau, da bin ich sehr stark am meine Arbeitsstunden zu steigern in diesem Verein, damit ich noch mehr verwirklichen kann. Und auf der anderen Seite arbeite ich auch weiter stark an Bildung und Bildungsprojekte, vor allem mit Green Fashion Tours. Ich merke, wie groß das wird, die Nachfrage halt von Bildungsprojekten und Inspirationsjourneys. Das war vor Covid-Zeiten noch nicht so stark. Es ist jetzt unglaublich geworden, wie viele Unternehmen uns anschreiben, wie viele Universitäten und Schulen. Schulen haben jetzt auch Gelder, um solche Programme zu finanzieren. Und das ist total toll. Und wir sind gerade dabei, neue Bildungs Einheiten und Formaten zu entwickeln für so jüngere Zielgruppen. Früher hatten wir vor allem Studenten, Uni-Studenten, aber jetzt haben wir wirklich so Schülerinnen und Schüler. Mhm. Und das ist eine andere Zielgruppe, muss man auch natürlich ganz andere Wegen finden, um die Probleme zu erklären, weil sie natürlich noch nicht richtig Konsumenten sind teilweise oder noch nicht über die Summe verfügen, um bessere Konsumenten zu werden oder noch können sie sich noch nicht identifizieren mit Arbeiterinnen arbeiten in der Lieferkette, weil sie nie gearbeitet haben. Das ist schon eine große Barriere und die wollen wir unterbringen.
Ich fände es auch wirklich eine tolle Idee. Mir ist eben noch was eingefallen, nämlich noch, was ich eigentlich noch zum Again Guide noch sagen wollte. Eigentlich müsste auch, dies, weil du ja erwähntest, für manche KonsumentInnen ist es halt zu teuer, einen Reißverschluss vielleicht auswechseln zu lassen beim Schneideratelier und es wird sich dann lieber eine neue Hose gekauft. Da wäre es natürlich ja auch schön und sinnvoll, wenn dann natürlich auch von der Regierung oder von der Stadt irgendwie ein finanzieller Zuschuss dann irgendwie möglich wäre, ne? Also, dass da welche Zuschüsse genehmigt werden, um vielleicht die Preise erstmal ein bisschen eher an den KonsumentInnenwunsch anzupassen, dass der dann im Hintergrund ausgeglichen wird. Weiß ich, ob sowas dann vielleicht auch nochmal machbar
natürlich
ist.
Natürlich auch das Übersteuern und Mehrwertsteuern kann man viel machen. Ne? Das, es gibt andere EU-Länder, die nur 7% Mehrwertsteuer auf Reparaturen gesetzt haben, wo doch Kleidung viel höheren Mehrwertsteuersätzen haben. Das könnte natürlich Deutschland auch umsetzen. Das wäre nicht so schwierig. Das wäre ein erster Schritt, aber ich fände es super, wenn auf städtlicher Ebene auch so wirklich Incentives gegeben werden würden, um zu reparieren, dass man wirklich so Gutschein vom Stadt, von der Stadt bekommen würde, um einmal im Jahr auch nur einfach zu Reparaturladen zu gehen. Das wäre total toll.
Das hört sich auch schon mal nach einer guten Idee an, genau, um die Leute halt einfach auch da mal so ranzubringen und sagen, guck, das tut gar nicht weh, das geht auch ganz einfach, aber ja.
Aber etwas, was wir mit dem Again Guide auch umsetzen möchten, ist diese Preisstruktur für Reparaturen transparenter zu machen und zu zeigen, okay, was ist der durchschnittliche Preis für so eine Reparatur und was steckt dahinter eigentlich an Arbeit und an Ressourcen. Ja, okay. Viel zu tun.
Ja, und dann will ich dich jetzt auch nicht länger aufhalten. Wir haben wirklich das Ende jetzt erreicht. Und genau, ich bedanke mich nochmal einmal bei dir, Ariana. Und genau, wir hören voneinander, bleiben im Austausch und dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend.
Ja, danke dir, Sabine. Bis bald.
Klar. Bis dann. Tschüss.
Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Meine Hose von früher war absolut kreislauffähig und der Again Guide zeigt uns auf, welche Möglichkeiten sonst noch in unserer Kleidung stecken und wie wir neu denken müssen. Nicht mehr linear, sondern im Kreislauf und selber einfach mal etwas zu reparieren oder upcyclen kann auch richtig viel Spaß machen. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich über jede Art von Feedback. Und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.